Liebe Gemeinde, ich stehe hier vor einer leeren Kirche. Ich verstehe nicht, warum der Virus gekommen ist und warum es jetzt so weit gekommen ist, dass ich vor dieser leeren Kirche stehen muss. Aber was ich weiß, ist, dass wir oft Dinge erst im Rückblick verstehen, warum, was, wie, war. Und so ist auch mit Ostern. Die Jünger haben Ostern erst im Rückblick mehr und mehr verstanden. Warum starb Jesus? Warum ist er auferstanden? Und irgendwann schrieben die Jünger auch ihre Gedanken auf. Und solche Gedanken, die finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 21 bis 25. In dem Text dort geht es darum, dass Jesus Vorbild dabei helfen soll, dass Sklaven ihre Situation besser erdulden können. Vom heutigen Standpunkt her, in der Sklaverei abzulehnen ist, möchte ich den Text losgelöst davon betrachten. Da hier auf unabhängiges Gedankengut aufgebaut wird, das schon vorher zur Verfügung stand. Ich lese den Text vor. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. In diesem ganzen Text möchte ich heute in der Predigt vor allem zwei wichtige Erkenntnisse der Jünger hervorheben. Und die erste Erkenntnis ist, Jesus war sündlos. Oder wie es hier geschrieben wurde, er, der keine Sünde getan hat. 1. Petrus 2, Vers 22. Das deutsche Wort Sünde kommt vom altdeutschen Sund und meint eine Trennung. Das deutsche Wort aussondern kommt ebenfalls von diesem Wortstamm. Und auch im Griechischen hat es etwas mit Trennung zu tun. Denn Sünde ist ganz einfach gesagt die Trennung von Gott. Oft wird in der Bibel aber nicht nur von Sünde als Zustand gesprochen, sondern auch von Sünde als Tat. Und das kommt daher, weil Gott die Liebe ist, zeigen Taten, die lieblos sind, diese Trennung von Gott. Und so kann ich Sünde als Tat verstehen. Aber da Jesus als Gott selbst in seiner Zeit nicht von Gott getrennt war, war er auch sündlos. Den Jüngern wurde diese enge Verbindung, die Jesus hatte, erst nach seiner Auferstehung und der Himmelfahrt bewusst. Und ihnen war auch bewusst, wir Menschen haben diese Verbindung nicht. Und damit diese Trennung, die jetzt da ist, diesen Sund wegzuschaffen, war es notwendig, dass Gott das selbst tat. Und er tat es auf eine Art und Weise, mit der Gott den Tod besiegte. Denn der Tod ist das stärkste Zeichen, das es gibt, diese Trennung zu Gott zu zeigen, weil Gott das Leben selbst ist und er der Geber alles Leben ist. Das Zweite, was die Jünger erkannt haben, was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, ist, dass Jesus gelitten hat für sie. 1. Petrus 2, Vers 21. Oder sie schreiben hier auch, er hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an das Kreuz. 1. Petrus 2, Vers 24. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung alles Trennende, alles Lebensbedrohende, alle Macht des Todes, die auf jedem Menschen liegt, auf sich genommen und dann gebrochen. Und damit hat der Tod nicht mehr das letzte Wort. Und ebenso alles, was das Leben bedroht, wie zum Beispiel der Coronavirus. Die Jünger haben erkannt, Ostern heißt, das Leben hat gesiegt. Oder wie sie es hier aufschreiben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2, Vers 24. Heil. Heil, das heißt, etwas ist nicht mehr kaputt. Wir kennen das von heile Welt. Und genau darauf sehen sich die Menschen danach. Nach einer Welt, in der sie Ruhe haben, Frieden und Heimat. Und diese Trennung hat Gott durch Jesus überwunden. Aber für Jesus war das nicht ganz so einfach. Das bedeutete für ihn, dass er einen Leidensweg ging. Und hier half ihm vor allem diese enge Verbindung zu seinem Vater. Oder wie Luther es hier schreibt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 23. Heute würde man sagen, er legte sich ganz in die Hände des gerechtesten Richters, den es überhaupt gibt. Denn gerade in seiner schwersten Zeit war er sich ganz besonders Gottes Nähe bewusst. Jesus war in der Zeit seines Lebens und seines Leidens mit Gott verbunden. Und in seinem Tod und seiner Auferstehung hat er uns Menschen diese Verbundenheit ermöglicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die Jünger schon vorher von Jesus, von seinen Worten und seiner ganzen Art begeistert waren, waren sie es nach seiner Auferstehung, als sie das große ganze Bild verstanden haben, umso mehr. Und dann brauchte es noch Pfingsten, dass sie dann auch den Mut bekamen, überall von dieser Begeisterung weiterzuerzählen. Und hier im Petrusbrief lesen wir dann, dass Jesus ihnen ein Vorbild hinterlassen hat, dass man in seinen Fußstapfen nachfolgen kann. 1. Petrus 2, Vers 21. Für die Jünger war klar, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen und sich ihm anzuvertrauen. Und dieses Vertrauen haben sie, weil sie ihn als Hirte ihrer Seelen, wie es in 1. Petrus 2, Vers 25 steht, erlebt haben. Ich selbst bin unheimlich dankbar, dass die Jünger das alles erkannt haben und dass sie diese Begeisterung weitergegeben haben. Sonst würde ich heute nichts von dieser guten Nachricht wissen. Und ich weiß auch, dass ich nicht der Einzige bin, der dafür dankbar ist, sondern dass es viele Menschen gibt, die das auch sind. Und dadurch, dass ich das weiß, bin ich mir sicher, dass ich ohne Probleme eine Beziehung mit Gott führen kann, weil mich nichts mehr von ihm trennt. Wenn es jetzt darum geht, Jesus als Vorbild zu nehmen und seinen Fußstapfen zu folgen, muss ich zugeben, dass, wenn ich mir diese Fußstapfen anschaue, sie mir sehr groß erscheinen. Und auch wenn ich jetzt mit Gott verbunden bin, gibt es doch noch einen großen Unterschied zwischen mir und Jesus. Denn Jesus hatte zu seinem Menschsein noch dazu, dass er Gott war. Das habe ich nicht. Das heißt für mich, ich kann Jesus nur im Ansatz als Vorbild nehmen. Bei der Durchführung dessen bin ich ganz auf Gott innerhalb meiner eigenen Grenzen angewiesen. Das Erste, wo ich mir heute im Bibeltext Jesus als Vorbild nehmen möchte, ist, dass er sich dieser engen Verbindung mit Gott bewusst war. Sein ganzes Leben hat das gezeigt, aber vor allem in der schwersten Zeit hat er das besonders gelebt. Und wie Jesus möchte ich mir das immer wieder bewusst sein. Ich gehöre zu Gott, ich bin mit ihm verbunden. Und nichts kann mich von ihm und seiner Liebe trennen. Nicht einmal ein Coronavirus. Und schließlich ist mir Jesus ein Vorbild, mich in Gottes Hände zu geben. Zu wissen, er ist der Hirte meiner Seele. Ihm kann ich vertrauen. Ich muss kein irrendes Schaf mehr sein, wie es in 1. Petrus 2, Vers 25 heißt. Und auch wenn ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin, gab es in meinem Leben doch oft Phasen, in denen ich mich wie ein irrendes Schaf gefühlt habe. Und das waren vor allem die Phasen, in denen ich Gott nicht verstanden habe. Warum musste jetzt dieser Weg gegangen werden? Warum hat Gott das eigentlich alles zugelassen? Ich denke da ganz besonders auch an den Tod meiner Mutter. Und wenn ich mir mein Leben anschaue, sehe ich, dass ich immer wieder zu dem Punkt komme, an dem ich nicht die Antwort auf die Fragen habe. Aber ich Gott vertraue, dass er am Ende alles zum Guten lenken wird. Er wird das Schwere nicht wegnehmen, aber er geht mit mir mit, denn er hat das Schwere selbst erlebt. Es gibt da eine Stelle im Heidelberger Katechismus der Reformation, die genau das meiner Meinung nach gut beschreibt. Dort heißt es: Selbst in meinen schwersten Anfechtungen darf ich gewiss sein, dass mein Herr Christus mich von Angst und Pein erlöst hat, weil er auch an seiner Seele unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken am Kreuz und schon zuvor erlitten hat. Das ist für mich der Hirte meiner Seele. Und jetzt sind wir immer noch in schweren Zeiten. Und ich möchte einladen, in diesen Zeiten besonders auf Jesus zu schauen. Und wenn ich mir anschaue, was Jesus in schwierigen Zeiten gemacht hat, sehe ich, dass er einerseits gehandelt hat und andererseits ließ er es aber auch geschehen. Und wenn Jesus handelte, dann hatte er das Beste für sein Gegenüber im Sinn. Oder wie es hier im Petrusbrief heißt, in seinem Mund befand sich kein Betrug. 1. Petrus 2, Vers 22. Es gibt jetzt manche, die durch diese besondere Zeit mehr Zeit haben. Und ich möchte hier einladen, zu überlegen, wie könnt ihr in dieser Zeit dazu beitragen, die Lage zu verbessern? Im Kleinen oder Großen? Durch Anrufe? Durch Werben für Verständnis? Durch ganz konkrete Hilfe, weil sich jemand zum Beispiel nicht mehr aus seinem Haus traut? Oder zum Beispiel durch Nähen von Gesichtsmasken. Und auf der anderen Seite ließ Jesus in schweren Zeiten es einfach geschehen. Er erduldete sie und legte sich ganz in Gottes Hände. Und so ist es auch in solchen Zeiten, dass sie Menschen an den Rand ihrer Kräfte bringen. Zum Beispiel durch die Herausforderung, Kinder und Arbeit zu Hause zu koordinieren oder durch Existenzängste, ob der eigene Beruf diese Krise übersteht oder einfach durch diesen Kraftakt, den die Arbeit im Gesundheitswesen kostet. Und hier möchte ich euch, für die diese Zeit so schwierig ist, Mut machen, sich gerade da, sich ganz der Verbundenheit mit Gott bewusst zu machen. Gott ist da und er geht durch diese schwere Zeit mit. Ich wünsche euch, dass ihr Gottes Begleitung erfahren und euch von ihm getragen wisst. Im Handeln und im Geschehen lassen ist Jesus für mich ein großes Vorbild in dieser schwierigen Zeit und dessen Fußstapfen ich innerhalb meiner Möglichkeiten folge. Und ich möchte euch einladen, das ebenso zu tun. Amen.